Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wir haben Besuch hier im Studio bei Detektor FM und es ist der Facebook-Schreck. Darf man sie so nennen eigentlich?
Nee, ich finde das ganz schrecklich.
Max Schrems ist zu Gast. Den Titel Facebook-Schreck, der ist nicht von mir. Hat er sich gewissermaßen im letzten Herbst verdient, als die Schlagzeilen voll waren mit dem sogenannten Safe Harbor-Abkommen, teilweise auch mit ihrem Namen dann, gerne verbunden mit dem Titel Facebook-Schreck. Aber weg davon. Dieses Abkommen, Safe Harbor, das hat den Datenschutz zwischen Europa und den USA geregelt, auch den von Facebook unter anderem. Und den speziell, der speziell hat Max Schrems Sorgen gemacht. Als Student hat er angefangen, gegen Facebook zu klagen. Vor 2 Jahren kam die größte Nummer, eine Sammelklage, der sich 25.000 Menschen angeschlossen haben. Und im letzten Herbst war es dann soweit, der Europäische Gerichtshof hat Safe Harbor, dieses Datenschutzabkommen, gekippt, was nicht zuletzt Max Schrems zu verdanken ist. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich glaube, über Safe Harbor haben wir genug geredet. Mich würde interessieren, wie es bei Ihnen jetzt weitergeht, weil das muss man sich ja mal vorstellen. Sie haben als Jurastudent eine Klage vor dem höchsten europäischen Gerichtshof gewonnen, ein transnationales Abkommen gekippt. Jetzt arbeiten Sie an Ihrer Promotion gerade, aber das ist ja vermutlich nicht alles. Was beschäftigt Sie gerade?
Ach, zu viel. Also um zu korrigieren, ich war da schon, habe zumindest meinen Magister, wie das in Österreich hat, mit Jus schon gehabt, das ist so das erste Staatsexamen bei euch. Also ein bisschen hat man sich zum Glück schon ausgekannt da vor dem Gericht.
Aber trotzdem noch ganz schön jung, ganz schön frisch von der Uni.
Wenn man Dinge nicht so ernst nimmt, dann geht das alles ganz einfach.
Was haben Sie nicht ernst genommen damals?
Ach, die gesamte Aufregung und so. Also ich finde ja, diese ganze Snowden-Sache war ja ganz schön, da muss man halt was tun, aber wenn man sich da nicht so ganz rein verbeißt und so weiter, dann finde ich, geht das alles sehr stressfrei und ohne all diesen Schrecks und Paniken, die da irgendwelche Leute fabrizieren.
Und jetzt gerade auch stressfrei? Nur Promotion oder?
Leider ganz wenig. Wir sind derzeit eben mit der Sammelklage, die gegen Facebook geht, hängen wir derzeit beim obersten Gerichtshof in Österreich, wo die Frage ist, ob das zulässig ist oder nicht. Dann gibt es derzeit das Verfahren, was eben beim EuGH war zu Safe Harbor. Das liegt jetzt wieder in Irland und die irische Behörde hat vorgestern gesagt, sie wollen es jetzt wieder zum EuGH schicken. Also man kommt bei solchen Verfahren dann halt oft nicht so schnell zum Ende, wie man sich das wünschen würde. Ne?
Lassen Sie uns einmal direkt konkret über Irland sprechen. Safe Harbor gibt's nicht mehr, aber trotzdem, jetzt gerade überträgt Facebook weiterhin noch Daten von europäischen Nutzern, und zwar von Irland aus, wo Facebook eine Zentrale hat, auch in die USA. Also Facebook Irland auf der einen Seite, Facebook USA auf der anderen Seite, über so einen speziellen Vertrag zwischen diesen beiden Ländern. Wie läuft das genau ab?
Na, generell, um ein bisschen auszuholen, die europäischen Datenschutzregeln sagen, man darf Daten nicht ins Ausland exportieren, weil man dann eben nicht mehr weiß, was damit passiert, weil es dort kein Datenschutzrecht gibt und so weiter. Generell ist es so, es gibt Länder, die wir anerkennen, dass sie sozusagen vollen Datenschutz haben. Das war bisher in den USA mit diesem Safe Harbor Abkommen so ein Versuch, das so zu drehen. Das gibt's nicht mehr, und für alle anderen Länder, wo es eben sowas nicht gibt, das sind fast alle unsere Handelspartner, kann man sogenannte Standardvertragsklauseln nehmen. Das sind so vorgedruckte Verträge, die man mit einem Unternehmen im Ausland abschließen kann, also zum Beispiel mit einem Unternehmen in Indien, wenn man dort irgendwie seine Daten hosten lässt, wo dieses Unternehmen sich verpflichtet, europäischen Datenschutz anzuerkennen. Das große Problem ist, so ein Vertrag kann natürlich nicht über nationales Recht drüber hinweg gehen. Und jetzt werden diese Verträge eben auch mit den USA verwendet, nachdem es das Abkommen nicht mehr gibt. Und da haben wir genau das gleiche Problem, wie wir ursprünglich bei dieser Safe Harbor Konstellation haben, ist nämlich, dass die USA noch immer diese Massenüberwachungsgesetze haben, wessen Safe Harbor gekillt worden ist. Bei diesen Verträgen haben die noch immer die gleichen Massenüberwachungsgesetze. Und wenn ich jetzt meine Facebook in Europa nutze, landen meine Daten erst in Irland, bei Facebook Irland, das ist mein Vertragspartner, aus Steuervermeidungsgründen sitzen die in Irland. Die schicken die Daten weiter an die USA, an Facebook dort, und Facebook in den USA schickt die Daten weiter an die NSA. Das faktische Problem ist also genau gleich, nur halt ohne Safe Harbor, sondern unter irgendwelchen Verträgen, und das ist jetzt sozusagen wieder in Irland vor dem Gericht. Ne?
Aber warum kann es denn diese Verträge geben, wenn die, wie Sie gerade sagten, nicht existieren dürfen über Ländergrenzen hinweg?
Naja, die Verträge dürfen schon existieren. Also ich kann sozusagen jetzt als europäisches Unternehmen einen Vertrag mit Google schließen, Hausnummer, wenn ich dort meine Daten lagern will. Und da steht dann drin, was Google mit den Daten tun darf oder nicht. Das Problem ist, so ein Vertrag kann die US-Regierung nicht binden. Ich habe ja keinen Vertrag mit der US-Regierung, sondern nur mit Google. Ergo, wenn da irgendein Gesetz in den USA ist, wo drinnen steht Massenüberwachung, bringen mir diese Verträge ganz genau gar nichts. Und das ist auch in diesen Verträgen vorgesehen. Da steht ausdrücklich drinnen, diese Verträge darf ich nicht nutzen, wenn nationales Recht ihm widerspricht. Und genau das ist jetzt die Situation, die wir mit den USA haben, nämlich das nationales Recht sagt Massenüberwachung, die Verträge sagen keine Massenüberwachung, die Verträge bringen mir in der Praxis ergo gar nichts, weil da kann viel drinnen stehen, wenn halt die Polizei anklopft, dann muss ich trotzdem aufmachen. Ja. Und genau das ist jetzt die Situation, die Facebook hat. Das war der Grund, warum der EuGH schon Safe Harbor gekippt hat, weil dort genau das gleiche, der gleiche Konflikt war zwischen nationalem US-Recht und europäischen Datenschutzstandards. Wir haben das jetzt bei den Verträgen, wird das genau wieder das gleiche Problem sein. Und solange die USA ihre Massenüberwachungsgesetze haben, werde ich einfach Daten in vielen Fällen nicht dorthin schicken dürfen. Was man sagen muss, das gilt nicht für alle Fälle. Also wenn ich Daten wirklich in die USA schicken muss, weil sie einfach dorthin müssen, Hausnummer, ich schicke ein E-Mail in die USA, ich muss ein Hotel buchen, dann geht das eh auch unter Ausnahmen. Wir reden hauptsächlich über Outsourcing-Fälle, also wo es einfach billiger ist und günstiger ist, Daten in die USA zu schicken, als sie in Europa zu hosten. Und in diesen Fällen, das ist vom Gesetzgeber nicht geschützt. Also nur weil ich es jetzt billig haben will, bringt mir das nicht viel. Ne?
Der Datenschutzbeauftragte von Irland, der möchte jetzt gerne klagen, aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Und meinen Sie, dass das dann bedeuten könnte, dass wir bald wirklich keine Daten mehr haben, die von Facebook in die USA geschickt werden aus Kostengründen? Oder ist das auch eine Klage, die nur Facebook wieder in einen anderen Schritt treibt?
Also die Datenschutzbeauftragte, die neue von Irland, macht jetzt eben diese wunderbare Klage. Was da genau der Sinn und Zweck dahinter sein soll, ist uns noch nicht ganz klar, weil es gibt einige Gründe, warum die eigentlich selber die Daten nicht mehr in die USA schicken, also das selber untersagen dürfte, warum die da jetzt besonders klagen muss, wissen wir eigentlich nicht ganz genau. Das muss man jetzt noch genauer anschauen, was da geht. Es hat ein bisschen riecht's nach sozusagen heiße Kartoffel wieder weiterschicken, nicht selber entscheiden, sondern nach Luxemburg schicken, die Frage. Was auf jeden Fall sein kann, ist, dass Facebook Daten von Europäern dann in Europa hosten muss. Die haben auch in Schweden ein Serverzentrum, also sozusagen rein physisch wäre das theoretisch möglich. Es ist natürlich gerade bei Facebook sehr kompliziert, weil das ist ein vernetztes System. Wenn ich jetzt einen Facebook-Freund in den USA habe, wo liegen dann welche Daten, wie trennt man das? Das ist eigentlich nicht ganz trennbar. Das ist dann durchaus spannend, sich das im Detail anzusehen. Einfacher ist die Lösung bei zum Beispiel Cloud-Diensten. Also wenn ich jetzt meine Daten in einer Dropbox herumliegen habe, könnt ihr theoretisch einfach in Europa liegen. Da ist es auch relativ unabhängig, wo andere Leute sind. Das ist wirklich schwierig, da die Mischung zwischen rechtlich korrekt, technisch umsetzbar zu machen. Wir haben jetzt einfach das Problem, dass Konzerne gesagt haben, wir scheißen auf all diese Datenschutzregeln, machen, was wir wollen. Und wenn man jetzt hinterher draufkommt, dass das eigentlich alles nicht so ganz legal ist, was die tun, dann stehen sie da und denken sich, scheiße, wir haben gerade Millionen investiert. Und das ist das Kernproblem, was wir in Europa im Datenschutz seit langem haben, ist, dass wir die Gesetze haben, sich keiner dran hält. Und dann, wenn mal jemand sagt, du, eigentlich darfst du das gar nicht, was du da tust, dann ist große Aufregung am Dach und dann ist sozusagen die Panik groß. Ne?
Das sagt Max Schrems. Mit dem Verein Europe vs. Facebook kämpft er für Privatsphäre und Datenschutz. Wie er das genau macht, wie so ein Streit mit Facebook über so eine lange Zeit abläuft, darüber sprechen wir gleich. Max Schrems ist immer noch zu Gast, der Mann, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Datenschutzabkommen Safe Harbor zwischen Europa und den USA gekippt ist, der immer noch kräftig gegen Facebook kämpft, weil wir haben gerade schon gehört, dass da keine Daten mehr fließen, dass es noch eine Zukunftsvision, an die wir uns noch nicht so bald gewöhnen sollten wahrscheinlich. Herr Schrems, dass wir überhaupt so viel darüber reden, über solche Datenschutzthemen, ist wahrscheinlich zu einem großen Teil auch den Enthüllungen von Edward Snowden zu verdanken. Seitdem ist das ja ein Thema, was in Alltagsdebatten eingedrungen ist. Fernseh-Talkshows ohne Ende sind gelaufen, unter anderem auch mit Ihnen teilweise. Edward Snowden, Sie haben auch schon Kontakt gehabt miteinander, ne?
Sozusagen indirektes Twittern, ja.
Nur Twittern?
Ja.
Aber wie finden Sie den? Also das ist ja so eine gehypte Persönlichkeit ohne Ende. Ich würde sagen, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass die Zeitungen Sie ganz gern den Facebook-Schreck genannt haben. Bei Snowden war das ja ein Hype 10-mal so groß.
Ich weiß gar nicht, ob er so gehypt ist in dem Sinne von, das, was er gemacht hat, reicht eigentlich für 3 Hypes noch aus, so in die Richtung. Ich finde es relativ spannend, weil was wir dabei sehen, ist, dass sozusagen das Thema Datenschutz so abstrakt ist und so komplex und so schwierig, dass man halt eine Fresse braucht, eine Geschichte. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Es interessiert ja sozusagen keinen besonders, was ich mir jetzt denke, sondern das ist halt der Typ, der mal was macht und dann hat man eine Geschichte, da kann man das erzählen. Während wenn Sie jetzt mit einem Uni-Prof abstrakt über Datenschutz diskutieren würden, hätte es sehr viel weniger Sex-Appeal. Das ist der Grund, warum sozusagen da halt einzelne Personen dann rausgerückt werden. Aber Snowden an sich war, glaube ich, ich nenne es immer so ein bisschen das Tschernobyl des Datenschutzes. Erste Mal, wo es so richtig gefetzt hat, wo, glaube ich, jeder in der letzten Ecke mitbekommen hat, so, das ist eigentlich teilweise nicht so schön, was da abgeht. Und das heißt zwar noch lange nicht, dass jetzt jeder das im Detail versteht und so weiter, aber man kriegt so ein Gefühl, dass da doch irgendwelche Dinge sein könnten, die nicht so ideal sind.
Ne? Das ist aber gut, oder? So ein Bewusstsein zu stiften erstmal?
Genau, also ich bin immer, also es wird ganz viel über Awareness im Datenschutz geredet, sozusagen, dass jeder sich wissen sollte, wie das funktioniert und so. Ich glaube, das ist ist unrealistisch, weil ich weiß auch, dass ich Atomkraft nicht toll finde und trotzdem kann ich Ihnen nicht erklären, ganz genau, wie so ein Atomreaktor in allen Details funktioniert. Muss ich auch nicht, sondern wir müssen sozusagen auf das Niveau kommen, wo wir mal so einen gewissen Konsens haben. Und ich glaube, dass dann der Punkt ist, wo wir staatliche Stellen brauchen, die es auch ordentlich durchsetzen. Das ist halt bisher das Problem in Europa, dass die meisten großen Konzerne entweder in Luxemburg oder in Irland sitzen. Die dortigen Aufsichtsbehörden schauen fröhlich weg, weil das sind Investitionen in den Ländern, die man nicht gefährden will. Und dann heißt sozusagen, ja, der Nutzer soll sich halt informieren und soll halt nicht überall draufklicken. Und das ist genau nicht das Problem, was wir haben, weil ich kann mich nach, wenn ich 10 Stunden arbeitete, am Abend nach Hause kommen, will ich halt irgendwie eine Flugbuchung machen und nicht dann noch 3 Stunden AGB lesen, weil so lang braucht man circa, dass man das alles durchgelesen hat. Das ist genau die Sache, die mich recht ärgert oft in dieser Datenschutzdebatte, dass so gemacht wird, dass wenn der Nutzer schuld ist. Dabei sind diese Systeme so komplex, dass es kein Mensch mehr verstehen kann. Und dann zu sagen, der Nutzer soll sich informieren und eine informiert, Entscheidung treffen, ist vollkommenes Bullshit, vor allem wenn ich praktisch nur Monopolisten habe. Ich meine, ich kann mir dann halt überlegen, ob ich kein Smartphone mehr von Apple oder keins von Google mehr haben will oder halt ja wieder mit irgendwie einem alten Nokia-Knochen herumgeht, wo es mal bald das Netz abschalten dafür. Ne?
Also führt aber diese ganze Debatte, diese ganze Aufmerksamkeit für das Thema noch nicht dazu, dass nach und nach die Verbraucher am längeren Hebel sitzen, sondern Sie sagen, es sind immer noch die großen Konzerne, die quasi ja, uns runterdrücken können.
Es wird funktionieren, wenn wir einen funktionierenden Markt bei den digitalen Gütern haben. Das Problem ist, dass wir nicht nur sozusagen ein Datenschutzproblem haben, sondern wir haben ein totales Marktversagen, wo wir de facto Monopole haben, wo wir statt offenen Standards immer mehr in geschlossene Systeme gehen. Ich kann dann halt, weiß nicht, mir aussuchen, bei welcher Messaging-App meine Daten sind, aber ich kann mir nicht sozusagen dann aussuchen, dass alle meine Freunde auch auf dieser Messaging-App sind. Also bestes Beispiel ist E-Mail, kann ich zu jedem Provider gehen und mit jedem Mensch auf der Welt schreiben. Warum kann ich das bei Messenger nicht? Das sind Sachen, wo wir im Silicon Valley derzeit die Strategie haben, eine App so mit Geld voll zu pumpen, dass die sozusagen Geld nur noch erbricht und auch sozusagen alle anderen vom Markt verdrängen kann. Oder halt, wenn es dann über ist, dann halt eine Taxi-App, die alle wegpustet vom Markt. Und dann habe ich am Ende ein Monopol, wo ich praktisch ausgeliefert bin, weil als Taxifahrer kann ich dann auf einer anderen App sein und kriege aber keine Kunden mehr. Und als Kunde kann ich auf einer anderen App sein, finde aber keine Taxis mehr. Und da ist dann Datenschutz irrelevant, weil wenn ich nur noch eine App habe, dann ist es das. Also ich war jetzt vor kurzem in San Francisco. Ich habe ein altes BlackBerry, da funktioniert Uber nicht drauf. Ich konnte praktisch nicht mehr mich bewegen in der Stadt, weil Taxis auf der Straße gibt es fast keine mehr. Und ich bin dann bei einer Konferenz gewesen, also darf ich mit deinem Taxi mitfahren, weil du kannst da nicht mehr eins bestellen. Ne? Und das sind die faktischen Zwänge, wo ich mal dann lang debattieren kann, ob ich gerne Datenschutz hätte oder nicht. Aber wenn du in der Nacht auf der Straße bist, hättest du halt gerne ein Taxi. Ne?
Ja, ich meine, Facebook ist ja so eine ähnliche Sache. Wenn ich nicht bei Facebook bin mehr, ich verpasse alles, was meine Freunde machen. Ich bekomme Arbeitsabsprachen teilweise nicht mehr mit, bekomme nicht mit, wenn Leute andere Leute einladen zu irgendwelchen Feten. Ich kann da raus, klar, aber ich habe einfach einen riesen Nachteil deswegen. Und Facebook ist ja schon so ein bisschen der Global Player, dem Sie sich am meisten annehmen insgesamt, oder?
Ja, ich habe jetzt, also die Idee war jetzt nicht, dass Facebook besonders böse ist, aber ich finde, man muss halt mit einem mal genau anfangen und dann qualifiziert sagen, was da falsch läuft, anstatt dass man sozusagen die allgemeine Verschwörungstheorie des Internets verbreitet. Und das war eben die Überlegung, wirklich mal ein Unternehmen genauer anzuschauen, dort die Daten zu bekommen, dort beweisen zu können, ihr macht's A, B, C mit den Daten, das ist illegal, das dürft ihr nicht, das auch alles ins Netz zu stellen, sodass es jeder suchen kann und finden kann. Und das war sozusagen der Anspruch dahinter, mal qualifiziert bei jemandem was zu sagen, weil das Problem im Datenschutz halt auch ist, dass sehr viel Verschwörungstheorie kommt, wo in Wirklichkeit sozusagen faktisch mal Sachen sagen kann, die man beweisen kann. Nicht zum Beispiel viele Leute sagen, Facebook verkauft diese ganzen Daten. Ja. Ist überhaupt nicht bewiesen, gibt es eigentlich auch keinen Grund, das anzunehmen. Die probieren einfach so viel selber zu horten, wie sie irgendwie können. Und da muss man dann halt irgendwie trennen zwischen dem, was beweisbar ist und was nicht beweisbar ist. Ne?
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie so viel zu tun haben mit Facebook, dann müssen Sie ja ab und zu auch Kontakt haben zu Facebook-Offiziellen, oder?
Es hat da relativ viel Kontakt gegeben am Anfang, wo die noch glaubt haben, sie können dich sozusagen zu Tode schleimen und dann wird schon irgendwie
gab's gehen. Da dann so inoffiziell auch Kontaktaufnahme, hey, wollen wir uns mal treffen?
Ja, nach 2 Wochen hat es irgendwie eine E-Mail gegeben, so in die Richtung interessant und bla 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 bla. Also inzwischen ist überhaupt kein Kontakt mehr, weil Panik, weil jetzt Sammelklage und so weiter.
Ah, okay.
Aber das muss man differenziert sehen. Es gibt zum Beispiel Facebook Irland, die sind offiziell verantwortlich für die ganze Welt außerhalb von USA und Kanada. De facto haben die nichts zum Husten. Das ist halt reine sozusagen Steuervermeidungsinsel, die da ist. Aber da sitzt jetzt irgendein Offizieller gegenüber, der von Facebook Irland ist, der muss das alles vertreten. Der hat wahrscheinlich intern in Kalifornien den Leuten gesagt, was ihr da macht, ist vollkommen illegal in Europa. Gleichzeitig muss der sozusagen dir gegenüber sagen, dass das alles super ist. Also das ist auch ganz spannend dann zu sehen. Das Grundproblem ist, dass in den USA dieses Thema Datenschutz in Europa einfach nicht ernst genommen wird. Das ist einfach für sie lächerlich, ein absurdes sozusagen nationales Ding. Genauso wie es für uns das Second Amendment lächerlich ist, dass jeder da frei mit seinen Waffen herumlaufen darf. Da macht ein Europäer, denkt sich da auch seinen Teil dazu. Also es ist einfach ein kultureller Unterschied, den es da gibt. Und bisher war es einfach so, dass wenn man sich in Europa an diese Dinge nicht gehalten hat, keine Konsequenz war, ergo hat man es einfach gemacht. Das könnte sich jetzt ändern. Es gibt eben die Datenschutzreform in 2 Jahren. Gibt es eine Datenschutzverordnung dann europaweit. Da ist die Maximalstrafe 4% des weltweiten Umsatzes. Das macht dann ziemlich viel deines Gewinnes aus. Und das bei relativ minimalen Verstößen schon. Also das wird dann schon sehr viel spannender, weil dann dürfte das Ganze vielleicht auch mal irgendwie durchgesetzt werden. In Irland ist zum Beispiel bis heute noch kein einziges Mal eine Strafe wegen Datenschutzverletzungen auferlegt worden.
Krass. Sie haben ja auch diesen Verein Europe versus Facebook. Ist das mehr so eine Dachorganisation, die Sie irgendwie haben?
Der Verein hat seinen Sitz auf meinem Sofa im Wohnzimmer. Ja. Und das Einzige, was der tut, ist ein Konto haben für Spenden, damit einfach Spendengelder getrennt sind von meinem Privatgeld. Das ist der einzige Grund, warum der Verein existiert. Der tut auch sonst nichts, außer sozusagen ein Spendenkonto führen.
Und wie viel Zeit frisst das so? Wie viel investieren Sie in diese Arbeit?
Zu viel Zeit. Also das Problem ist, sagen muss sozusagen inhaltlich sich damit auseinanderzusetzen und diese Verfahren zu führen, das dauert vielleicht halber Tag in der Woche oder sowas. Das Problem ist eher Zeit wie jetzt, dass man da sitzt und das dann lang erklärt und zum 25. Mal erklärt. Und das ist eher die Zeit, die man da verbraucht. Aber das kann man auch skalieren. Also man muss ja da nicht da sitzen, sondern sagt dann halt, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe leider morgen überhaupt keine Zeit.
Heute haben Sie Zeit, glücklicherweise. Es muss aber doch auch nicht nur Zeit kosten, die Sie zum Beispiel hier in irgendwelchen Radiostudios rumsitzen oder bei sich zu Hause, sondern doch eigentlich auch Geld.
Eigentlich recht wenig. Also wir haben die Sammelklage, die ist über einen Prozesskostenfinanzierer finanziert. Das heißt, der kriegt 20% vom Gewinn, falls wir gewinnen, und falls wir verlieren, zahlt er alles. Und die Klage beim EuGH, das war crowdgefundet. Die Verfahren vor den Datenschutzbehörden kosten nichts. Also es kostet eigentlich im Kern Zeit.
Und nebenbei wird halt noch ein bisschen promoviert.
Ja.
Das geht alles.
Ja, Doktorat heißt das ja bei uns. Das ist derzeit gerade ein bisschen in der Warteposition, aber hauptsächlich deswegen, weil ich da irgendwie so einen Kopf frei brauche, dass ich da dann wirklich mich reinstürze. Es war eigentlich geplant letzten Sommer und dann sind diese ganzen Urteile im 2-Wochen-Takt daherkommen und dann musst du halt da Prioritäten setzen.
Safe Harbor ist gekippt, das Datenschutzabkommen zwischen Europa und USA, schon eine ganze Weile, aber die Arbeit an dem Fall, die Arbeit mit Facebook geht weiter, auch für Maximilian Schrems, der maßgeblich daran beteiligt war, dass diese riesige Sammelklage, die gerade läuft, ins Leben gerufen wurde, dass dieses Datenschutzabkommen gekippt worden ist, und trotzdem hat er Zeit gefunden, bei uns vorbeizukommen, um uns diesen ganzen Komplex zum wievielten 25. wahrscheinlich deutlich mehr, ne?
Häng mal 1000 dran, dann sind wir dabei.
Zum 1025. Mal zu erklären. Ich danke.
Gefühl zumindest.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.